Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Sozialarbeit nach dem Genozid in Ruanda. Niemals wieder Genozid. Diese Worte vernimmt man oft in dem ostafrikanischen Land Ruanda. Doch wie verarbeiten die Menschen ein so traumatisches Ereignis wie den Völkermord von 1994? Wie sieht Versöhnungsarbeit zwischen Opfern und Tätern aus? Welche Bedeutung kommt dabei der Sozialarbeit zu? Und welchen Beitrag leisten Wissenschaft und internationale Kooperationen?
Ganz Besonderes, wir sind jetzt gerade hier in Kigali und marschieren gerade durch die Straßen und es ist einfach wunderbar, diese Zusammengehörigkeit, diese Einheit von den Menschen in Bezug auf soziale Arbeit und viva soziale Arbeit, würde ich sagen, und happy Social Work Day.
Melanie Bressecker, Studentin der FH Kärnten, ist im März 2018 nach Ruanda gereist, um an der internationalen Konferenz zum Thema Sozialarbeit und nachhaltige Entwicklung in Afrika teilzunehmen. Anlässlich des Weltsozialarbeitstages wurde auf den Straßen der Hauptstadt Kigali ein sozialer Marsch veranstaltet. Rund 500 internationale Delegierte aus Wissenschaft, Ausbildung, Praxis und Politik nahmen an der Konferenz und am sozialen Marsch teil. Lea Kalemela, Institut für Sozialarbeit in Tansania und derzeit Doktorandin an der Universität Wien, beschreibt ihre Emotionen.
Very nice, excited to see social workers coming from different places.
Ich bin auch aufgeregt, vor allem so viele Sozialarbeiter aus so vielen unterschiedlichen Orten von der Welt zu sehen, die sich hier treffen, um sich gemeinsam für die Entwicklung der Sozialarbeit auf globaler Ebene und hier in Afrika einzusetzen. Für mich als Tansanierin bedeutet es sehr viel, hier mitzumarschieren, denn wir fördern die Sozialarbeit und machen sie sichtbar. Außerdem zeigen wir allen, dass es die Sozialarbeit gibt und dass es unsere Aufgabe als Sozialarbeiterinnen ist, die Leute zu unterstützen.
To help them to realize their goals and promote their well-being.
Die Konferenz ist ein Ergebnis des Prosovo-Projekts, das die Professionalisierung sozialer Arbeit an ostafrikanischen Universitäten zum Ziel hat. Die Finanzierung erfolgt durch EPIR, das Hochschulkooperationsprogramm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Prosovo läuft sehr erfolgreich seit 2011 und befindet sich bereits in der zweiten Projektphase. Im Zentrum des Projekts stehen empirische Forschungsarbeiten, Lehrplanentwicklung, der Aufbau von akademischen Kapazitäten sowie die wissenschaftliche Vernetzung. Beteiligt sind neben der FH Kärnten 5 ostafrikanische Hochschulen. Die Makerere-Universität in Uganda, die Universität Nairobi in Kenia, die Hope-Universität in Burundi, die Universität in Ruanda und das Institut für Sozialarbeit in Tansania. Die regionale Koordination obliegt der Makerere-Universität in Kampala, wo 2014 die erste Konferenz und ebenfalls ein sozialer Marsch stattfanden. Helmut Spitzer, Prosovo-Projektleiter und Professor an der FH Kärnten, erzählt von seinen Eindrücken.
4 Jahre später, wie fühlt sich das an?
4 Jahre später von Kampala nach Kigali ist eine lange Reise, eine Wiederholung, aber auch was Neues. Wir haben hier 500 Leute auf der Straße circa und tausende Beobachter. Also wir haben gerade mit den Kolleginnen gesprochen. Das ist wirklich Sichtbarkeit der sozialen Arbeit in Richtung Öffentlichkeit. Also wie fühlt sich's an? Es fühlt sich super an.
Obwohl die Sozialarbeit für die postgenozidäre Gesellschaft in Ruanda einen wichtigen Beitrag leistet, ist sie als Disziplin noch wenig bekannt und wird oft unterschätzt. Daher wählte das Prosovo-Team Kigali als Austragungsort der zweiten Konferenz, um die Relevanz der Sozialarbeit für nachhaltige Entwicklung, soziale Gerechtigkeit und die Einhaltung der Menschenrechte sichtbar zu machen. Susan McGrath, Professorin für Sozialarbeit an der Universität York in Toronto, Kanada, arbeitet bereits seit 17 Jahren mit ruandischen Institutionen zusammen und ist ebenfalls begeistert von der Atmosphäre des sozialen Marsches.
Die Sozialarbeit war als Beruf in Ruanda nicht bekannt und hier marschieren wir in den Straßen von Kigali. Ein Student hat damals zu mir gesagt, die Leute wissen nicht, was Sozialarbeit ist und was wir machen. Und meine Antwort war, ihr müsst rausgehen und es ihnen zeigen. Und das ist genau das, was sie getan haben und was sie geschaffen haben.
Am Ende des sozialen Marsches versammelten sich die Teilnehmenden für eine Gedenkfeier beim Genoziddenkmal. Dort befinden sich Massengräber für mehr als eine Viertelmillion Menschen, sowie ein Museum, das die tragischen Ereignisse rund um den Völkermord in Ruanda aufbereitet. Janestic Dwikeritse, Forscherin an der Makarere-Universität und regionale Prosovo-Projektkoordinatorin, war maßgeblich für die Organisation der Konferenz in Kampala verantwortlich. Mit ihrer Expertise hat sie ihre Kolleginnen in Ruanda unterstützt. Sie erzählt von ihren Emotionen und Gedanken rund um den sozialen Marsch.
It was very, very significant. First and foremost, I think there was more participation. It was almost like all the participants at the conference also went down, you know, to participate in the march.
Der soziale Marsch in Kigali war sehr beeindruckend. Zuallererst denke ich, dass es mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren als in Kampala. Der soziale Marsch zog in Kigali auch mehr Aufmerksamkeit auf sich, da er an einem Arbeitstag stattfand. In Kampala hingegen war es an einem Sonntag. Die Tatsache, dass wir zum Genoziddenkmal gegangen sind, hat die Bedeutung dieses Marsches in Bezug auf die Sozialarbeit hervorgehoben. In Kampala haben wir uns am Ende in einem Park versammelt und hörten von einem Regierungsvertreter eine inspirierende Rede über die Rolle der Sozialarbeit. Die Rede war mitreißend und die Leute waren aufgekratzt. In Kigali hingegen versammelten wir uns am Ende bei der Gedenkstätte, wo wir ruhig und nachdenklich waren. Und diese Stille sprach mehr als Worte, so habe ich es erlebt. Es war eine Mischung aus Aufregung, auf der Straße zu marschieren und stolz darauf zu sein, dass wir Sozialarbeiter sind. Mit der Gedenkfeier am Genoziddenkmal kam dann der Realitätscheck. Und mir ging die Frage durch den Kopf, was jeder von uns als Sozialarbeiterin tun kann, angesichts eines so tiefgehenden menschlichen Leids.
Wie kann Versöhnungsarbeit zwischen Überlebenden und Tätern aussehen? Und welche Bedeutung kommt dabei der Sozialarbeit zu?
Ich denke, was die Sozialarbeit auszeichnet, ist der Aufbau von Beziehungen. Die Menschen werden nicht einfach als Klienten oder Opfer wahrgenommen, sondern als Partner in ihrem Heilungsprozess und in ihrer Entwicklung unterstützt. Durch diese Beziehungsarbeit versuchen wir, Individuen wieder in die Gemeinschaft zu integrieren. Durch die Wiederherstellung eines funktionierenden Menschen ermöglichen wir, dass er oder sie wieder an der Gesellschaft teilhaben kann. Wenn das Individuum wieder als Mensch funktioniert, dann kann er oder sie wieder an nationalen Entwicklungen teilnehmen. Die Sozialarbeit betrachtet natürlich nicht nur die individuelle Ebene. Wir arbeiten mit den Gemeinschaften und hier im Speziellen achten wir auf marginalisierte Gruppen. Wir schauen, welche Ressourcen und Fähigkeiten haben sie. Wir arbeiten mit den Gemeinschaften und mobilisieren sie. Nicht um ihnen etwas aufzuzwingen, sondern um sie zu unterstützen, um ihre Augen zu öffnen, damit sie sich ihrer Stärken bewusst werden und ihr eigenes Potenzial für Veränderung erkennen. Und so bauen wir wieder das Gemeinwesen auf, denn dieses bildet das Rückgrat eines Landes und trägt zur Entwicklung bei.
As you do that, you're building communities and you are contributing towards sustainable development because it's the communities that essentially make up the infrastructure for the nation and for development to take place.
Der Völkermord 1994 in Ruanda zählt zu den schrecklichsten Ereignissen des 20. Jahrhunderts. Innerhalb von nur 100 Tagen wurden von Milizen, Soldaten, der Präsidialgarde und von der gewöhnlichen Bevölkerung rund 1 Million Menschen getötet. Opfer waren vor allem Angehörige der Tutsi-Minderheit, aber auch oppositionelle und moderate Hutu, die sich nicht an Gewaltverbrechen beteiligen wollten, beziehungsweise sich diesen entgegenstellten. Nachbarn, Bekannte und Mitglieder der eigenen Gemeinschaft wurden umgebracht. Ein Großteil der Bevölkerung beteiligte sich aktiv an den Gewalttaten, teilweise freiwillig, teilweise unter Zwang. Der Genozid war ein schrecklicher Höhepunkt an Gewalt, jedoch gab es bereits davor Repressalien gegen Tutsi. Seit 1990 herrschten in Ruanda bürgerkriegsähnliche Zustände. Es gab Kämpfe zwischen Hutu und Tutsi und es kam zu Massakern an den Tutsi. Zudem wurde seitens der Hutu-Regierung Propaganda gegen die Tutsi betrieben und aus heutiger Sicht kann man sagen, dass der Völkermord von langer Hand geplant worden war. Helmut Spitzer beschäftigt sich schon lange mit dem Völkermord und hat Ruanda mehrmals bereist. Wie konnte es zu so schrecklichen Gewalttaten kommen und wo liegen die Ursachen des Genozids?
Ja, da wird wahrscheinlich jeder seriöse Wissenschaftler sagen, das ist sehr komplex und das kann man gar nicht so einfach beantworten, aber es lässt sich vermutlich auf eine Mischung von unterschiedlichen Faktoren zurückführen. Historische, politische, kulturelle, wirtschaftliche und auch militärische. Man darf ja nicht vergessen, dass sich Ruanda von 1990 bis 1994 de facto im Bürgerkrieg befunden hat, mit der ruandischen Patriotischen Front auf der einen Seite und der Regierungsarmee auf der anderen Seite. Historisch hat es halt die Spaltung zwischen Hutu und Tutsi gegeben, zum Teil in vorkolonialer Zeit als soziale Klassen, dann durch das ganze Rassensystem der Kolonialherren, zuerst die Deutschen, dann die Belgier. Das ist ja dann, kann man sagen, pervertiert worden. Letztlich dann eine politische Propaganda, die da in Szene gesetzt worden ist, mit dem Ziel der endgültigen Auslöschung der Angehörigen der Tutsi, wobei das aus meiner Sicht nichts anderes ist als politisches Identitätskonstrukt und keine Ethnie an sich, weil Hutu und Tutsi bis heute ja selbe Sprache sprechen, dieselben Praktiken leben und so weiter. All diese Faktoren spielen eine Rolle und letztlich, denke ich mal, hat auch der Faktor Angst eine große Rolle gespielt auf der Seite der ländlichen Bevölkerung. Die sind einfach sehr stark manipuliert worden, hatten Angst vor den Exil-Tutsis, die da zurückgekehrt sind und den Bürgerkrieg begonnen haben. Und das hat einfach dazu geführt, dass es zu kollektiven Gewaltakten gekommen ist. Wobei man nicht vergessen darf, dass der Völkermord ja nicht von heute auf morgen quasi ausgebrochen ist, sondern systematisch von langer Hand geplant wurde, und zwar von Seiten der politischen und militärischen Eliten.
Die ruandische Patriotische Front, die von Exil-Tutsis in Uganda gegründet worden war, hat unter der Führung von Paul Kagame nach 3 Monaten den Genozid beendet. 2 Millionen Menschen flüchteten in Nachbarländer. Außerdem gab es ca. 2,5 Millionen Binnenflüchtlinge. Das soziale Gefüge sowie die politischen und wirtschaftlichen Strukturen waren zerstört. Ruanda zählte zu den ärmsten Ländern der Welt. Viele Menschen hatten ihre Familienangehörigen, ihr Heim und ihren Besitz verloren. Sie waren körperlich verletzt und traumatisiert. Helmut Spitzer über die Situation und die gesellschaftlichen Herausforderungen nach dem Genozid.
Ja, das sind zum Teil Herausforderungen, die kann man sich aus westlicher Perspektive gar nicht so vorstellen. Also mit anderen Worten, soziale Arbeit ist da auch sehr stark in Friedens- und Versöhnungsarbeit involviert. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass nach dem Völkermord Ruanda eins der ärmsten Länder der Welt war. Das heißt, de facto ging es ums nackte Überleben. Man war herausgefordert, nach Interventionen zu suchen, um hier einfach die absolute Armut zu bekämpfen.
Regine King kommt aus Ruanda und ist selbst Betroffene des Genozids. Nach ihrem Bachelorabschluss an der Universität in Ruanda absolvierte sie ihren Master in Psychologie und ein Doktorat in Sozialarbeit an der Universität Toronto. Derzeit arbeitet sie als Professorin für Sozialarbeit an der Universität Calgary in Kanada. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf psychosozialen Heilungsprozessen und sozialer Transformation in Ruanda. Sie war eine Keynote-Rednerin auf der Internationalen Sozialarbeitskonferenz. In ihrem Vortrag Trauma und psychosoziale Heilungsprozesse erklärt Regine King, dass Trauma als Konzept in der ruandischen Gesellschaft allgegenwärtig ist. Trauma kommt aus dem Griechischen und beschreibt emotionale und psychologische Verletzungen, die auf extremen Stress und oder gewaltvolle Erfahrungen zurückzuführen sind.
It wasn't that there was sent traumatic events, but I think in each culture they define well-being, health, healing in different ways.
Es ist nicht so, dass die Menschen vor dem Genozid keine dramatischen Ereignisse erlebt haben. Aber in jeder Kultur werden Krankheit, Gesundheit oder Heilung unterschiedlich definiert. Ich habe mir überlegt, wie es sich entwickelt hat, dass ein fremdes Konzept in eine Kultur übernommen wird und dabei bestehende lokale Vorstellungen verdrängt. Ich habe meine Mutter gefragt, welchen Begriff es vor Trauma gegeben hat, also was man gesagt hat, wenn Leute etwas Schlimmes erlebt haben, das vielleicht nicht so dramatisch ist wie der Genozid, aber andere traumatische Erlebnisse. Sie hat mir geantwortet, dass wenn zum Beispiel das eigene Haus niedergebrannt ist oder wenn man aufgrund einer Epidemie mehrere Familienmitglieder verloren hat, hat man davon gesprochen, dass Menschen in tiefe Trauer verfallen. Und die Gemeinschaft wusste dann, dass diese Personen mit besonderer Rücksicht behandelt werden müssen. Bei schrecklichen Erlebnissen reagieren Menschen ganz unterschiedlich.
And that's how they knew that someone was not functioning right. And that's when the community knew that they needed to surround the person who was suffering with some special care. I think anybody who went through a genocide, there was something you could say was not normal. An example, after the genocide, I forgot all the names of the people I used to know. I
was just Zum Beispiel habe ich nach dem Genozid die Namen aller Leute, die ich kannte, vergessen. Wenn ich jemanden auf der Straße getroffen habe, wusste ich, dass ich diese Person kenne, aber ich konnte mich an keinen Namen erinnern. In meinem Fall ist die Erinnerung wieder zurückgekommen. Aber das hängt natürlich davon ab, welche Unterstützung man dabei erhält. Bei manchen Menschen verbessert sich der Zustand und sie können das Trauma überwinden. Bei anderen wiederum wird es auch schlimmer. Ich denke, dass jeder und jede nach dem Genozid versucht hat, seinen oder ihren Weg zu finden. Aber als die Zeit verging, konnte man feststellen, dass es Leute gab, die nicht wieder auf die Beine kamen. Die Symptome variieren abhängig davon, in welcher Situation die Person lebt und welche Hilfe sie erfahren hat. Andere erleben, was ich eine traumatische Krise nennen würde. Das passiert vor allem in Zeiten, wenn die offiziellen Gedenkfeiern für die verstorbenen Angehörigen stattfinden. Viele, die ich befragt habe, haben berichtet, dass sie sich manchmal verloren und von den Ereignissen des Genozids überwältigt fühlen. Die Erinnerung daran läuft ab wie ein Nonstop-Film und sie können oft nichts dagegen tun. Bei Außenstehenden erweckt es oft den Eindruck, dass die Leute unhöflich sind, weil sie auf Fragen nicht reagieren. Aber die Leute, die diesen Prozess durchlaufen, sind so sehr davon eingenommen, was in ihnen vorgeht, dass sie gar nicht merken, was außerhalb vor sich geht und welche Wirkung sie nach außen haben. In meinem Vortrag habe ich auch auf die verschiedenen Dimensionen von Trauma Bezug genommen. Es kann physiologische, neurologische oder auch soziale Auswirkungen haben. Viele, die den Völkermord überlebt haben, erzählen, dass sie nicht wissen, wie sie sich mit den Leuten in ihrer Gemeinschaft in Beziehung setzen sollen. Sie fühlen sich verraten und sie haben kein Vertrauen mehr. Bei anderen treten physiologische Symptome auf. Manche Leute zum Beispiel reagieren mit einem Hautausschlag oder es gibt Frauen, die bereits in der Menopause waren und plötzlich wieder die Menstruation bekommen. Es ist mehr als eine posttraumatische Belastungsstörung. Die Menschen müssen lernen, sich wieder mit ihrer Gemeinschaft in Beziehung zu setzen. Und es geht auch darum, ob und wie wir von anderen wahrgenommen werden. Auch wenn ich mich erholt und stabilisiert habe, brauche ich Leute um mich, die auch wahrnehmen, dass es mir tatsächlich besser geht. Es sind die anderen, die uns menschlich machen. Nur wenn ich mit mir selbst wieder im Einklang bin, kann ich auch mit anderen in Beziehung treten.
If you feel okay within yourself, definitely you want to connect with other human beings.
Regine King plädiert in ihrer Rede für kulturell angepasste Traumakonzepte. Interventionen, die in relativ friedlichen westlichen Ländern konzipiert wurden, fokussieren meist auf die psychologischen Bedürfnisse von Individuen. Solchen Konzepten fehlen oft Hintergrundinformationen über die kulturellen, politischen und historischen Kontexte, in denen traumatische Ereignisse auftraten oder erfahren wurden. Zudem drängte die Universalisierung westlicher Traumamodelle lokale Praktiken und Initiativen in den Hintergrund. Regine King betont, dass die Theoretisierung von traumatischen Verletzungen für die verschiedenen sozialen Kontexte erfolgen sollte, mit dem Ziel, daraus kulturell angemessene psychosoziale Interventionen abzuleiten, die sich auf den jeweiligen kulturellen und gesellschaftspolitischen Kontext der Betroffenen beziehen. Helmut Spitzer über Ruanda als Experimentierfeld für westliche Experten und Expertinnen und westliche Traumakonzepte.
Nach wie vor ist es so, dass westliche Sozialarbeitskonzepte eher individualistisch ausgerichtet sind. Das gilt ja nicht für Ruanda, in afrikanischen Kontexten eher kollektivistische Instrumentarien geeignet sind. Ein gutes Beispiel dafür sind Traumakonzepte. Ruanda ist ja nach dem Völkermord eigentlich ein Experimentierfeld für westliche Psychologinnen, Psychiaterinnen, Medizinerinnen und so weiter geworden, die ihre Traumakonzepte dort ausprobiert haben. Nun ist einfach so, dass in der westlichen Traumatheorie geht man vom Individuum aus und in Ruanda ist die Identität sehr stark an der Gemeinschaft ausgerichtet. Das heißt, dass diese Konzepte zum Teil unbrauchbar sind. Es gibt auch wirklich Beispiele dafür, dass das nicht funktioniert hat. Trauma wird in Ruanda eher verstanden als die Entkoppelung von der Gemeinschaft, als eine Destabilisierung, die nicht nur das Individuum betrifft, sondern die Gemeinschaft und das Kollektiv. Und entsprechend müssen zum Beispiel auch traumaorientierte Konzepte so ausgerichtet sein, dass nicht das Individuum im Mittelpunkt der Intervention steht, sondern die Nachbarschaft, die Gemeinschaft, das Kollektiv, die Großfamilie zum Beispiel.
Die Medizinanthropologin Chantal Ingabire lehrt und forscht an der Universität Ruanda. Sie arbeitet an einer Studie, die sich mit den Mechanismen der intergenerationalen Übertragung von Erinnerungen befasst und wie sich das Erinnerte auf die Selbstwahrnehmung der Kinder aus der zweiten Generation auswirkt. Auf der Konferenz referiert sie über Eltern-Kind-Beziehungen und die Schwierigkeiten der Eltern, mit ihren Kindern über die Erlebnisse während und nach dem Genozid zu sprechen.
The most important challenge is that the parents are still affected by the painful past they have gone through during genocide, but also in the aftermath of the genocide.
Die größte Herausforderung ist, dass die Eltern immer noch von ihrer schmerzvollen Vergangenheit betroffen sind, entweder durch die Erlebnisse während des Genozids oder auch danach. Diese Wunden sind teilweise noch nicht verheilt. Und das führt oft zu Schwierigkeiten in der normalen Kommunikation in der Familie. Das heißt, wenn Genoziderlebnisse angesprochen werden, haben die Eltern oft große Schwierigkeiten, ihren Kindern von ihrer persönlichen Geschichte zu erzählen. Vor allem, da die Kinder immer wieder nachfragen, was haben die Familienangehörigen zur Zeit des Genozids getan? Was haben sie erlebt? Was war ihre Rolle und ihre Position? Manche Eltern wollen sich nicht mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen. Sie versuchen nicht an das Erlebte zu denken, sondern sie möchten mit ihrer Vergangenheit abschließen, damit sie dieses Trauma nicht wieder durchleben. Es gibt aber auch Eltern, die versuchen, ihre Kinder zu beschützen. Sie denken, dass sie ihren Kindern durch die Erzählungen Schaden zufügen. Sie versuchen, ihre Kinder davor zu bewahren, dass sie indirekt durch die Erfahrungen der Eltern selbst traumatisiert werden. Eine andere Dimension, die von manchen Eltern angesprochen wurde, ist, dass sie glauben, ihre Kinder sind nicht in der Lage zu verstehen, was passiert ist und wie schlimm es war. Daher versuchen sie erst gar nicht davon zu erzählen. Eine weitere Dimension ist, dass die Leute glauben, wenn sie nicht von der Vergangenheit erzählen, dann schützen sie die Kinder davor, dass wieder ein Genozid passiert. Das ist jedoch nicht immer die Meinung der Kinder. Diese glauben eher, durch Wissen über die Ereignisse einen zukünftigen Genozid verhindern zu können. Für einige, vor allem die Täter und Täterinnen, ist es beschämend, ihren Kindern zu erzählen, was sie gemacht haben. Daher versuchen sie, ihren Kindern gegenüber ein positives Image zu bewahren. Aber wir haben auch herausgefunden, dass Eltern, die den Heilungsprozess durchlaufen haben und die Erlebnisse konstruktiv verarbeiten konnten, danach auch oft in der Lage sind, ihren Kindern die eigene Geschichte zu erzählen.
But we have also found that by going through the journey of healing of the parents, it is also enabling them to process their memories in a constructive way and therefore being able to narrate to their children their past experiences. Again, when it comes to the genocide that happened in Rwanda, it is to some extent different to what happened in the other genocide, because the genocide in Rwanda was so intimate.
Das, was in Ruanda passiert ist, ist in gewisser Weise auch verschieden zu Genoziden in anderen Ländern, weil der Genozid in Ruanda auf so einer persönlichen Ebene stattgefunden hat. Die Gewalt ist zwischen Nachbarn, zwischen engen Freunden, sogar zwischen Ehepartnern ausgebrochen. Danach war es wirklich für alle herausfordernd, mit dieser Situation umzugehen. Die Regierung hat versucht, die Einheit von Ruanda zu fördern und wiederherzustellen. Aber natürlich wissen wir, dass Versöhnung nicht von heute auf morgen passieren kann. Es ist ein langfristiger Prozess, der schrittweise stattfindet. Und dieser Prozess muss beide Seiten mit einbeziehen, sowohl die Überlebenden als auch die Täter. Es gibt verschiedene Programme, die vor allem auf homogene Gruppen fokussieren. Aber unser Programm hat zum Ziel, den sozialen Zusammenhalt wiederherzustellen. In unseren Programmen fördern wir daher kleine und persönliche Gruppen, die auf der lokalen Ebene durchgeführt werden. Diese Gruppen tragen vor allem zur sozialen Kohäsion bei. Bevor die Leute in unseren Gruppen teilnahmen, war das nicht immer der Fall. Sie waren oft getrennt. Sie kommen zusammen, sie bauen wieder Vertrauen auf, sie versuchen, sich umeinander zu kümmern. Sie teilen ihre Gefühle und Erfahrungen mit. Sie versuchen so, ihre Erinnerungen in einer konstruktiven Art und Weise zu verarbeiten. Sie treffen sich insgesamt für 15 Wochen, jede Woche für 3 Stunden. Und sie diskutieren, wie man wieder Vertrauen aufbauen kann, wie die Vergangenheit überwunden werden kann, wie man sich trotzdem auf die Gegenwart fokussiert und wie Versöhnung und eine gemeinsame Zukunft ausschauen kann. Als sehr interessanter Nebeneffekt unserer Arbeit hat sich gezeigt, dass die Leute, wenn sie eine gewisse Zeit miteinander arbeiten und das Vertrauen wiederhergestellt wurde, auch mit gemeinsamen ökonomischen Aktivitäten beginnen. Das ist zwar nicht Teil unserer Arbeit, ist aber sehr wichtig. Denn wenn es keine Entwicklung gibt, dann ist es natürlich ein zusätzlicher Stressfaktor, der den Heilungsprozess beeinträchtigt. Gruppen, wo Überlebende und Täter zusammenkommen, gestalten sich oft auch schwierig. Natürlich gibt es zu Beginn kein Vertrauen. Die Leute sind oft nicht bereit, miteinander zu reden, sich zu öffnen. Aber wenn sie sich regelmäßig über einen längeren Zeitraum treffen, beginnen sie Vertrauen aufzubauen und sich zu respektieren. Sie lernen auch, Empathie für andere zu empfinden. Und die Leute merken oft auch, dass sie nicht die Einzigen sind, die Schmerzvolles erlitten haben, sondern dass andere auch auf ihre Art und Weise gelitten haben. In Ruanda haben wir die Vision einer nationalen Einheit. Es gibt dieses Programm One Nation. Das ist sehr wichtig für die Jugendlichen, vor allem wenn sie mit anderen Gruppen interagieren. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Jugendlichen aus Familien mit unterschiedlichem Hintergrund kommen. Und natürlich hat die Vergangenheit der Eltern immer noch einen Einfluss auf sie. Die Jugendlichen sind stolz, Ruanda zu sein, aber gleichzeitig wählt sie auch die Geschichte ihrer Eltern. Daher sollte es unserer Meinung nach mehr von diesen kleinen Gruppen geben, wo wir auf die persönlichen Beziehungen fokussieren, um sicherzustellen, dass sie nachhaltig Frieden in Ruanda aufbauen.
If the country is aiming at sustainable peace building, we are looking at those small or even family and intimate interpersonal relationship to make sure that these are the ones contributing to the sustainable peace building.
Es wurde in den letzten Jahrzehnten bereits einiges an Aufbau- und Versöhnungsarbeit in Ruanda geleistet. Auf die Frage, was die aktuellen Herausforderungen sind, erklärt Regine King.
You can't assume that someone who has gone through an event like a genocide or someone who has been in jail for 15 years, that when they come back, everything becomes normal.
Es gab und gibt zwar viele verschiedene Initiativen, aber es muss noch viel getan werden. Man kann nicht von einer Person erwarten, die den Genozid überlebt hat oder 15 Jahre im Gefängnis gesessen ist und dann zurückkommt, dass das alltägliche Leben ganz normal verläuft, nur weil eine Intervention stattgefunden hat. Sogar die, die einen Heilungsprozess durchlaufen haben und selbst finden, dass es ihnen besser geht, brauchen noch weitere Unterstützung. Es ist immer mehr wie eine Reise und kein abgeschlossener Prozess. Für all jene, die Unterstützung erhalten haben, ist das sehr gut, aber es ist auch hier noch viel zu tun. Vor allem Personen, denen es ökonomisch nicht gut geht, brauchen Unterstützung, weil Armut auch wieder Stress verursachen kann. Vielleicht haben sie eine Familie, aber sie wissen nicht, wie sie ihren Angehörigen die Wahrheit erzählen sollen, wie sie dem, was passiert ist, Bedeutung verleihen oder wie sie das Erlebte für sich persönlich einordnen sollen. Es gibt viele verschiedene Interventionen in Ruanda, aber diese unterschiedlichen Initiativen müssen miteinander verbunden werden. Wenn sich zum Beispiel ein junger Mensch durch kulturellen Tanz ausdrücken kann oder wenn er sich in einer Umgebung befindet, in der er sich sicher und geborgen fühlt, so dass er seine Erfahrungen zum Ausdruck bringen kann, seinen Schmerz teilen kann und sich wieder der Gemeinschaft verbunden fühlt. Wenn du die Schule abschließen kannst und die Universität besuchen kannst und dadurch einen Beruf findest, das sieht aus, als wäre das eine Kleinigkeit, doch das ist es nicht. Denn wenn du jemals so schreckliche Erfahrungen gemacht hast, dann stellt sich jede weitere Verletzung als sehr schmerzvoll dar. Daher haben wir alle noch einen langen Weg vor uns. Wir haben verschiedene Arten von Unterstützungen erhalten, aber jene Menschen, die in ländlichen Gebieten leben, fühlen sich möglicherweise alleingelassen. Natürlich gibt es auch Personen, die nicht das Glück hatten, strukturelle Unterstützung zu erhalten. Alle haben ihr Bestes versucht, aber es liegt noch viel Arbeit vor uns.
They've tried their best, but there's still work to be done.
5 Jahre nach dem Völkermord wurde das erste Institut für Sozialarbeit an der Universität Ruanda auf Initiative von Mathilde Mukantabana gegründet. Sie lebte zu dieser Zeit in den USA und versuchte einen Weg zu finden, überlebende und traumatisierte Menschen in ihrer Heimat zu unterstützen. Mit viel Engagement gelang es ihr, die Universität davon zu überzeugen, das erste und bisher einzige Institut im Bereich Sozialarbeit in Ruanda zu gründen.
1997 haben Einzelpersonen begonnen, sich für Sozialarbeit zu interessieren und dann sukzessive den ersten Lehrgang für Sozialarbeit ins Leben gerufen. Unter sehr schwierigen Voraussetzungen. Erstens als wenig anerkannte Profession, sehr dominiert von der Soziologie, wenig Mitteln, die zur Verfügung gestanden sind und sehr abhängig auch von externen Akteuren. Also in dem Fall waren es vor allem Kanadier, wo das Curriculum dann auch sehr stark westlich geprägt ausgefallen ist.
Alexander Hakisamungu, Leiter des Departments für Sozialarbeit an der Universität Ruanda, beschreibt die bisherigen Erfolge, Sozialarbeit an seiner Hochschule zu verankern.
Wir haben derzeit am Department 2 Bachelorstudien, Soziologie und Sozialarbeit, wobei die beiden Programme nicht zur gleichen Zeit begonnen haben. Soziologie gibt es schon länger. Das Bachelorstudium Sozialarbeit jedoch startete 1999, nur 5 Jahre nach dem Genozid. Es wurde neu eingeführt, um den Leuten, die unter den Folgen des Genozids gelitten haben, zu helfen. Wir hatten zu Beginn sehr wenig qualifiziertes Personal. Und vor allem gab es niemanden, der wirklich in Sozialarbeit ausgebildet worden war. Der erste Jahrgang hat 2002 abgeschlossen. Und bis jetzt wurden im Rahmen des Bachelorprogramms über 800 Studierende ausgebildet. Wir sind sehr stolz auf die bisherigen Leistungen unserer Absolventinnen und Absolventen. Und wir bekommen ein positives Feedback ihrer Arbeitgeber. Sie machen einen guten Job. Außerdem planen wir ein neues Masterprogramm mit 2 Schwerpunkten: Kinder- und Familienwohlfahrt sowie Sozialdienst und Verwaltung. Mittlerweile haben wir mehrere Mitarbeiterinnen mit einem Masterabschluss und eine Person hat ein Doktorat in Sozialarbeit. 2 weitere Mitarbeiter führen derzeit ein Doktorat durch. Einer davon ist Charles Rutikanga, der in Österreich studiert.
We have normally two staff who are doing their PhDs. Lutinkanga Charles, who is doing his PhD in Austria.
Susan McGrath kam 2001 das erste Mal nach Ruanda und wurde an die Universität eingeladen, um Kollegen und Kolleginnen am Institut für Sozialarbeit zu treffen.
I was taken to the university to meet people in the School of Social Work.
Das Institut war damals noch nicht formal anerkannt. Die Studierenden wurden durch Psychologen und Soziologen unterrichtet. Ich hatte auch die Möglichkeit, den Rektor zu treffen, und wir haben gemeinsam darüber nachgedacht, was die Bedürfnisse des Instituts sind. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich wieder nach Ruanda zurückkommen konnte. Aber unsere Partnerschaft wurde über einen längeren Zeitraum durch unterschiedliche finanzierte Projekte aufgebaut. Eines wurde von einer anderen kanadischen Universität zum Thema Müttergesundheit finanziert. Für dieses Projekt kam ich nach Ruanda und besuchte auch das Institut und traf Josef Hahirwa, der gerade seinen Master in Sozialarbeit in Südafrika absolviert hatte. Ab diesem Zeitpunkt gab es einige wenige Sozialarbeiter mit einer abgeschlossenen Ausbildung und sie waren sehr interessiert an einer Zusammenarbeit. Ich habe mich auch mit Studierenden wie Charles Rutikanga getroffen. Charles hatte verschiedene Organisationen im Bereich der Sozialarbeit mitbegründet und er ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es von Anfang an eine sehr starke Partizipation und Führungsverantwortung auf ruandischer Seite gab.
Der Sozialarbeiter Charles Rutikanga arbeitet als Dozent an der Universität Ruanda. Zudem war er der ruandische Projektleiter von Prosovo, bis er 2016 sein Doktorat an der Universität Wien begonnen hat. Sein Studium wird durch ein EPIR-Stipendium finanziert. Mit viel Engagement und Leidenschaft für die Sozialarbeit hat er in den letzten Jahren dazu beigetragen, diese Disziplin an der Universität Ruanda und im nationalen Kontext zu verankern.
It was really a very long journey because when the social worker program was introduced, actually it was more of sociology, not social work.
Es war eine sehr lange Reise, bis das Bachelorprogramm Sozialarbeit an der Universität Ruanda eingeführt wurde. Als das Bachelorprogramm begonnen wurde, ging es mehr Richtung Soziologie als Sozialarbeit. Das lag daran, dass es von Soziologen konzipiert wurde. Für die Studierenden der ersten beiden Jahrgänge war die soziologische Ausrichtung des Bachelorprogramms kein Thema. Aber unser Jahrgang hat sich dann für die Überarbeitung des Lehrplans eingesetzt, und das Programm wurde aufgrund unserer Forderungen überarbeitet. 2003, wir waren im zweiten Jahr, wurde der überarbeitete Lehrplan mitten im Semester eingeführt. Es war wirklich außergewöhnlich, dass dies mitten im Semester geschehen ist. Und wir Studierenden waren sogar bereit, ein Jahr zu verlieren, um mit einem neuen Programm anzufangen. Es gab viele Diskussionen und ich war der Repräsentant für die Studierenden und ich habe auch den Verband der Studierenden der Sozialarbeit mitbegründet. Als wir 2006 mit unserem Studium fertig waren, konnten wir nicht länger Mitglieder im Studierendenverband sein. Daher begannen wir, uns für einen Berufsverband einzusetzen. Es war eine lange Reise, aber heute gibt es einen nationalen Berufsverband, der auch legal anerkannt ist. Nach meinem Bachelorabschluss 2006 habe ich 3 Jahre lang als Sozialarbeiter bei der britischen Gesundheits-NGO Health Unlimited, heute bekannt als Health Poverty Action, gearbeitet. Ich habe niemals gedacht, dass ich jemals als Dozent an der Universität unterrichten würde, aber meine ehemaligen Lehrer waren der Meinung, dass ich gut dafür geeignet wäre. Daher haben sie mich gefragt, ob ich nicht auch unterrichten möchte. Und 2009 habe ich schließlich an die Uni gewechselt. Ich war ein leidenschaftlicher Sozialarbeiter und daher habe ich auch ein Masterprogramm in Sozialarbeit begonnen. Da es dafür in Ruanda keine Möglichkeit gab, musste ich in Uganda studieren. Ich habe hart dafür gearbeitet und musste viele persönliche Opfer bringen. Auch hatte ich bereits eine Familie und musste jedes Wochenende lernen. Aber ich bin froh, dass ich das Masterstudium durchgezogen habe. Heute bin ich Doktorand an der Uni Wien, nominiert im Rahmen von EPIR. Und ich bin sehr glücklich darüber. Mit einem Doktortitel kann ich die Interessen der Sozialarbeit in meinem Land viel besser vertreten. und weitaus mehr bewirken. Beispielsweise wird man mit einem Doktortitel bei Verhandlungen mit politischen Vertretern mehr respektiert. Und jetzt kann ich mir sogar vorstellen, Professor zu werden. Warum nicht?
Die Sozialarbeit ist als akademische Disziplin in den westlichen Ländern entstanden, um die Begleiterscheinungen von Industrialisierung, Urbanisierung und damit verbundener Armut zu mildern. In afrikanischen Ländern wurde die Sozialarbeit während der Kolonialzeit eingeführt und nach der Dekolonisation als sozial- und wohlfahrtspolitische Strategie nach westlichem Vorbild etabliert. Kritik an westlich geprägten Inhalten, Methoden und Lehrmaterialien wurde in den letzten Jahren immer lauter und seitens der afrikanischen Kollegen und Kolleginnen wurde eine Indigenisierung der Sozialarbeit gefordert. Mathilde Mukantabana betont in ihrer Konferenz-Keynote ebenfalls die Wichtigkeit der Sozialarbeit für die nachhaltige Entwicklung und die Notwendigkeit, indigene Methoden zu erarbeiten. Alexander Hakisamungu bekräftigt, dass es bereits afrikanische Ansätze in der Sozialarbeit gibt, die den lokalen Kontext berücksichtigen.
We have not only to use the Western knowledge, because we have also our indigenous way of doing things, because we cannot have one shoe which can fit all.
Bei der Konferenz war eine der Kernaussagen von Professor Mathilde Mukantabana, dass wir nicht nur westliches Wissen anwenden sollen, weil wir auch unsere eigenen Methoden haben. Es gibt nicht einen Schuh, der für alle passt. Ich denke, Ihre Aussage trifft wirklich zu. Und wir haben ja bereits jede Menge über Homegrown Solutions nachgedacht. Diese sind auch sehr gut in unsere eigene Kultur eingebettet. Auch wenn Sozialarbeit als akademische Disziplin erst vor einigen Jahren eingeführt wurde, gab es in Ruanda bereits eine Art informelle Sozialarbeitspraxis, die sehr stark an die Familien und an die lokalen Gemeinschaften gebunden war.
There was a kind of informal social work practice, which is normally based on the family membership or other affiliations in the community.
Ruanda war für den Wiederaufbau der Hochschulen und die Entwicklung von wissenschaftlichen Kapazitäten internationale Kooperation dringend notwendig. Susan McGrath erzählt, wie sich im Laufe der Jahre die Zusammenarbeit mit ruandischen Kollegen und Kolleginnen und ihrer kanadischen Universität entwickelt hat.
We were able to get some funding in 2009 from my government, and Regine King was part of that process.
Wir erhielten eine kleine Förderung von der kanadischen Regierung und kamen zurück. Regine King war Teil dieses Prozesses. Wir brachten die lokalen Gemeinschaften mit verschiedenen Stakeholdern und der Universität zusammen. Sozialarbeiter aus der Praxis, Regierungsbeamte, Akademiker und Studierende. In einem Workshop versuchten wir herauszufinden, was die Leute wollten und brauchten. Daraus entstand die Idee, ein Zentrum für Lehre und Praxis der Sozialarbeit zu gründen, und es wurde 2010 eröffnet. Ein weiteres Projekt gab uns die Möglichkeit, die Sozialarbeitspraxis hier in Ruanda nach dem Genozid zu dokumentieren. Die Sozialarbeit war kein offizieller Beruf. Es gab lange keine Ausbildung auf tertiärem Niveau, sondern nur Diplomkurse. Daher studierten viele im Ausland oder erhielten dort Trainings. Die Ausbildung fand also in europäischen und US-amerikanischen Kontexten statt. Unsere Frage war, welche Inhalte wurden vermittelt und wie kann das, was im Ausland erfahren und gelernt wurde, im eigenen Umfeld umgesetzt werden? Wie wird das in die eigene Kultur und lokalen Werte integriert? Es war sehr aufregend. Wir waren in der Lage, traditionelle Werte und Prinzipien zu identifizieren, die die Sozialarbeitspraxis bestimmen. Zum Beispiel ein starker Sinn für das Gemeinwesen,
Gemeinwesen, gegenseitige Hilfe und Unterstützung, Engagement für soziale Gerechtigkeit. Das sind Werte, die auch mit den Ideen der klassischen Sozialarbeit harmonieren, aber die Anwendung ist sehr gut in das lokale Umfeld eingebettet. Die Anwendung war allerdings noch nicht sehr gut dokumentiert. Wir versuchen, Methoden und Instrumente zu schaffen und auch eine Sprache dafür zu finden. Das, was die Studierenden in der Praxis erleben, soll natürlich auch an der Universität unterrichtet werden, aber natürlich soll es auch den Sozialarbeitern in der Praxis helfen. Es ist oft so, dass wir in unserem Alltag wenig Gelegenheit haben, über unsere Arbeit zu reflektieren. Dieses Projekt gibt den Leuten wirklich die Möglichkeit, sich hinzusetzen und zu reflektieren, die richtige Sprache dafür zu finden und es auch mit dem internationalen Kontext der Sozialarbeit in Beziehung zu setzen. Und aktuell arbeiten wir auch an einer gemeinsamen Publikation.
Now we're trying to plan getting those publications together.
Helmut Spitzer beschreibt, unter welchen Bedingungen das Prosovo-Projekt in Ruanda begonnen und inwieweit das Projektteam dazu beigetragen hat, Konzepte und Methoden für den ruandischen Kontext zu erarbeiten.
Man hatte eigentlich kaum verfügbare Konzepte und hat von daher in erster Linie auf bestehende Curricula aus dem Westen zurückgegriffen. Und da hat eigentlich dann unser Projekt Prosovo eingesetzt, wo wir gesagt haben, wir müssen empirisch uns auf den Weg machen und zu schauen, welche Konzepte, Methoden, Theorien, Strategien und so weiter funktionieren eigentlich im Kontext von Ruanda. Und das war der Kern der Forschungsarbeit im zweiten Prosovo-Projekt. Und diese Forschungsergebnisse wissenschaftlich aufzubereiten, in Form von Publikationen einerseits und andererseits sie zu übersetzen in die Weiterentwicklung der Curricula, damit die zukünftigen Sozialarbeiterinnen ja bestens darauf vorbereitet werden, mit Instrumentarien ins Feld zu gehen, die wirklich für Ruanda geeignet sind.
Prosovo eröffnete Möglichkeiten des gemeinsamen Lernens, Forschens und der akademischen Entwicklung. Zudem wurde ein professionelles Netzwerk der Sozialarbeit in Ostafrika aufgebaut. Charles Rutikanga von der Universität Ruanda beschreibt seine Erfahrungen in der Kooperation mit Wissenschaftlerinnen an anderen ostafrikanischen Universitäten.
Wir können zum Beispiel etwas sehr Interessantes von Uganda lernen und die ugandischen Kollegen von uns. Natürlich betrifft das nicht nur die Region, sondern wir müssen über Ostafrika hinausgehen, zum Beispiel auch nach Österreich. Wir können uns anschauen, wie dort die Sozialarbeit funktioniert oder wie Sozialarbeiter ausgebildet werden. Wir können uns anschauen, welche Methoden es gibt. Dann können wir uns ausborgen, was in unseren Kontext am besten hineinpasst und dann wiederum bei uns das Training oder die praktische Arbeit verbessern. Networking ist sehr wichtig. Wir haben im Kinyarwanda ein Sprichwort, ein Pfosten macht noch kein Haus. Damit meine ich, wenn wir zusammenarbeiten können, werden wir viel mehr erreichen, als wenn wir isoliert sind oder nicht miteinander kooperieren.
Im Rahmen von Prosovo kooperieren 5 ostafrikanische Universitäten und eine österreichische Hochschule. Helmut Spitzer schildert die konkreten Projektaktivitäten und die bisherigen Erfolge.
Ja, also zunächst einmal ist zu sagen, dass das Projekt in Ruanda eingebettet ist in ein regionales Projekt. Und das war schon einmal sehr wichtig auch für die ruandischen Kolleginnen und Kollegen, hier auch mit Partnern aus Tansania, aus Uganda, aus Kenia und Burundi zu kooperieren und sich auszutauschen und zu schauen, welche Sozialarbeitskonzepte gibt's dort und wie sehen die Curricula dort aus, gibt's auch gemeinsame Forschungsfragen und so weiter. Das war mal sehr, sehr wichtig. In dem Projekt Prosovo 1 ging es in erster Linie um Grundlagenforschung, um die Erforschung des Status quo sozialer Arbeit, den Beitrag der sozialen Arbeit zur Armutsbekämpfung zu erforschen und so weiter. Und das war der Grundstein eigentlich jetzt für die zweite Phase, wo es um Praxisforschung geht. Und das war in Ruanda sehr interessant, was da für empirische Ergebnisse generiert worden sind. Sehr stark kollektiv orientierte Konzepte der sozialen Arbeit oder sagen wir der Problembewältigung auf einer Graswurzelebene. Ansätze, die man eben für die Praxis der sozialen Arbeit jetzt nutzbar machen kann, indem man diese Konzepte in die Curricula übersetzt. Und was vermutlich ein Meilenstein war für die soziale Arbeit in Ruanda, aber überhaupt für Ostafrika, war ja die heurige Sozialarbeitskonferenz in Kigali, jetzt auch als Kontinuum zu sehen im Hinblick auf die Konferenz, die wir 2014 in Uganda lanciert haben. Für Ruanda war es die erste Sozialarbeitskonferenz überhaupt. Und wenn man anschaut, wie jetzt der Impact war, dass auch die Politik sich dazu geäußert hat und sich auch bekannt hat zur Verantwortung für soziale Arbeit, muss man sagen, dass damit wirklich sehr viel erreicht worden ist.
Janestik Twikiritze ist die regionale Prosovo-Koordinatorin und verantwortlich für das 2017 gegründete Forschungs- und Innovationszentrum für soziale Arbeit, kurz CRISOVO, an der Makerere-Universität Uganda.
CRISOVO ist aus dem Prosovo-Projekt entstanden. Wir dachten uns, Prosovo ist ein Dreijahresprojekt, aber was kommt danach? Daher haben wir das East African Center for Research and Innovation in Social Work konzipiert, um unsere Vision fortzusetzen. So möchten wir weiterhin die Sozialarbeit in Ostafrika fördern und gemeinsam Forschungsprojekte durchführen. Und es ist das bisher einzige Zentrum dieser Art in Ostafrika. Unser Traum ist es, ein starkes regionales Zentrum aufzubauen, wo wir verschiedene Partner, Leute aus der Praxis und aus der Wissenschaft zusammenbringen. Es ist unmöglich, viele Dinge alleine zu erreichen. Normalerweise bewirken wir mehr, wenn wir partnerschaftlich arbeiten. Wir haben unsere Stärken, aber auch andere haben ihre Stärken. Sie haben vielleicht andere Erfahrungen und wir können voneinander lernen. Möglicherweise sind Forscher in Österreich oder in Südafrika weiterentwickelt in Bezug auf das Verfassen von Publikationen oder in der Durchführung von Forschungen. Wenn wir solche Partnerschaften aufbauen, dann können wir unsere Kapazitäten für Forschung und Wissenschaft entwickeln und dadurch insgesamt die Sozialarbeit stärken.
If we build such partnerships, then it helps to work together, build and develop our capacities for research, for innovation and for education and everything that would make professional social work stronger.
Die Idee für Prosovo entstand 2011 im Rahmen einer EPIR-Förderung. Diese ermöglichte ein erstes persönliches Kennenlernen der beteiligten Partner und die Erarbeitung eines Antrags für eine akademische Partnerschaft. Auf Basis internationaler Gutachten wurde der Antrag akzeptiert. In der zweiten EPIR-Programmphase wurde ein weiterer Antrag, der auf Ergebnissen des ersten Projekts aufbaut und dabei neue Aktivitäten umsetzt, finanziert. Helmut Spitzer zieht Bilanz über die langjährige wissenschaftliche Zusammenarbeit.
Ja, das Prosovo-Team hat jetzt insgesamt etwa 8 Jahre zusammengearbeitet. Sehr viel erreicht, finde ich. Ein Großteil der Ziele wurden tatsächlich auch umgesetzt. Politisch, institutionell ist die soziale Arbeit sehr viel stärker als vor wenigen Jahren. Es wurde Forschung betrieben, die Curricula sind überarbeitet worden. Also kann man eigentlich zufrieden sein, aber man darf sich nicht zurücklehnen. Man muss dranbleiben. Das liegt in erster Linie jetzt in den Händen der Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Meine Aufgabe besteht in erster Linie darin, mich zurückzuziehen. Das, was einfach wichtig war voriges Jahr, ist, dass man diese Plattform Prosovo auch einen institutionellen Rahmen gibt. Dafür haben wir auch CRISOVO geschaffen, also das Forschungs- und Innovationszentrum für soziale Arbeit mit dem Sitz in Kampala. Und ich hoffe sehr stark für die Kolleginnen und Kollegen, dass es gelingen wird, über CRISOVO einfach weitere Forschungs- und Projektaktivitäten zu lancieren, vielleicht auch mit Unterstützung von EU-Geldern. Und wir haben in den letzten Monaten seit der Konferenz in Ruanda auch schon unterschiedliche Anfragen bekommen, von internationalen Akteuren hier zusammenzuarbeiten.
Susan McGrath über die regionale Partnerschaft im Bereich der Sozialarbeit an ostafrikanischen Universitäten.
Ich war von der Größe dieser Konferenz beeindruckt. Ich war vor 16 Jahren hier und die Sozialarbeit war kaum bekannt. Jetzt gab es hier eine Konferenz mit über 500 Leuten, die sehr stark von ruandischer Seite getragen wurde. Beim sozialen Marsch gab es viele Zuseher, die geklatscht und uns angefeuert haben. Das war wirklich ein Highlight zu sehen, wie weit die Sozialarbeit gekommen ist. Ich denke, was Österreich hier im Hinblick auf den Aufbau einer Partnerschaft in Ostafrika geleistet hat, ist enorm. Niemand ist mehr isoliert. Es gibt Wissen über die Sozialarbeitspraxis in den jeweiligen Ländern. Natürlich gibt es auch Unterschiede, aber es gibt dieses Gefühl, dass sie es nur gemeinsam und mit gegenseitiger Unterstützung schaffen können. Diese starke Kollegialität und die starke regionale Partnerschaft waren sichtbar und spürbar.
These kinds of commitments are really what's behind building social work. It's very hopeful. It's very exciting.
Prosovo wird finanziert von EPIR, dem Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development. Das Hochschulkooperationsprogramm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit OEZA. Robert Zeiner, der als OEZA-Vertreter an der Konferenz in Ruanda teilgenommen hat.
Zur österreichischen Entwicklungszusammenarbeit zählt ein geografischer Schwerpunkt Ostafrika. Aber das, was hier passiert im Rahmen dieser Veranstaltung, ist ja eine Umsetzung eines Schwerpunktes der Hochschulzusammenarbeit im Rahmen des sogenannten EPIR-Projekts. Und wir haben jetzt schon die zweite Phase fast zu Ende und sehen, dass aus diesem EPIR-Projekt viele, viele gute Dinge hervorgegangen sind. Unter anderem dieses Netzwerk oder dieses Zusammenschluss, diese Erfahrung zwischen Universitäten in Afrika und in Österreich und anderswo zum Thema Sozialarbeit.
Robert Zeiner unterstreicht den partnerschaftlichen Ansatz als ein grundlegendes Prinzip von EPIR.
Das ist nicht ein Einwegverfahren und eine Einwegrichtung, sondern es geht in beide Richtungen. Es lernen alle Beteiligten davon, wie Zusammenarbeit passieren kann, was wichtig ist und worauf es ankommt. Und besonders im Bereich der Sozialarbeit ist das zum Teil eine gewisse Herausforderung, nehme ich an, aber auch etwas, was wechselseitig sehr befruchtend wirken kann.
Welchen Beitrag hat Prosovo nun für die Sozialarbeit in Österreich und die FH Kärnten geleistet?
Zunächst muss man sagen, dass bei all den Aktivitäten, die wir in Ostafrika umgesetzt haben, österreichische Konzepte von Sozialarbeit, soweit ich mich jetzt erinnern kann, kein einziges Mal Thema waren. Das hat uns eigentlich gar nicht interessiert. Was mich aber sehr wohl interessiert hat, war das, was ich oder was wir in Ostafrika gelernt haben, rückzukoppeln an die Szene in Österreich. Und das haben wir ein paar Mal getan, zum Beispiel bei den Entwicklungstagungen. Und auch heuer hatten wir auf der FH Kärnten ein internationales Symposium, wo erstmals Vertreterinnen des österreichischen Berufsverbandes für soziale Arbeit mit Kolleginnen aus Ostafrika zusammengekommen sind. Und es war sehr interessant, wie die diskutiert haben. Da kam es eigentlich zu einer Umkehrung der Verhältnisse. Da haben die österreichischen Kolleginnen gesagt, wow, was die zum Beispiel in Tansania alles geschafft haben in den letzten Jahren, wo wir in Österreich noch sehr weit davon entfernt sind, zum Beispiel eine eigene Berufsgesetzgebung für soziale Arbeit ins Leben zu rufen. Das haben wir in Österreich nach wie vor nicht. Das Team in Tansania ist nun das erste Mal davor, das unmittelbar umzusetzen. Also da kann der Norden auch sehr viel vom Süden lernen. Und für meine eigene Fachhochschule, für meine eigene Institution, muss ich sagen, hat das EPIR-Projekt auch sehr viele Errungenschaften gebracht für mich selber. Ich konnte in internationale Netzwerkstrukturen reinschnuppern, wo ich vorher vermutlich nicht die Chance dazu gehabt hätte. Und insgesamt hat man auch gesehen, dass man im Bereich der Entwicklungsforschung große Projekte an Land ziehen kann. Hat vermutlich auch ein Stück weit zur Reputation für unseren Studiengang beigetragen.
Die spezielle Qualität von Prosovo besteht darin, dass die Forschungsergebnisse nicht nur in die universitäre Curriculumsentwicklung und in Publikationen, sondern auch in die politische Praxis einfließen. Regine King betont die Notwendigkeit koordinierter Anstrengungen auf mehreren Ebenen.
I think social workers find themselves in different places.
Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen finden sich in verschiedenen Positionen. Sie sind Teil politischer Willensbildung und Entscheidungsfindung. Möglicherweise sind sie auch in führenden Positionen. Sie sind in der Praxis, sie sind Praktiker, sie sind Forschende und Wissenschaftlerinnen. Was wirklich gebraucht wird, sind koordinierte Anstrengungen. Erst gestern habe ich über meine Forschungsarbeit gesprochen und Leute hörten von verschiedenen Strategien der Regierung, die ohne Zweifel vielversprechend sind. Aber Leute, die nicht wissen, wie sie das in die Politik integrieren oder die Forschungserkenntnisse nicht verstehen, müssen lernen, wie sie das in die Praxis umsetzen. Die, die bereits im Feld tätig sind, die Praktiker und Praktikerinnen, müssen in der Lage sein, über ihre Erfahrungen zu sprechen, um andere darüber zu informieren.
Der Austausch von Wissen ist wichtig, auch in einer weiterführenden Forschung. Denn das, was in Ruanda passiert ist, kann für den Rest der Welt beispielhaft sein. Auf der Forschungsebene wie auch auf Politik- und Praxisebene ist es wichtig, weiterzumachen, um unsere Forschung zu kommunizieren, um politische Strategien zu forcieren, die das unterstützen, was wir tun, und um Herangehensweisen zu entwerfen, die in diesem spezifischen Kontext unterstützend sind. Diese Arbeit kann aber nicht durch die lokale Bevölkerung allein gemacht werden. Internationale Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, Menschen, die von außen kommen, können mit uns arbeiten, können uns unterstützen. Sie können Partner und Partnerinnen sein, um gemeinsam diese Ziele zu implementieren.
Come and work with us, partner with us, to have all those goals implemented.
Ruanda war 1994 so unbedeutend, dass beinahe unbemerkt von der Weltöffentlichkeit ein Genozid stattfinden konnte. Danach war das Land völlig zerstört. Heute gilt es als der Vorzeigestaat in Afrika. Mit hohem Wirtschaftswachstum, Investitionen in Infrastruktur, einer modernen Hauptstadt und einer Gesundheitsversicherung für alle. Ruanda ist aber auch ein widersprüchliches Land, geprägt von großen Gegensätzen zwischen Stadt und Land sowie zwischen Arm und Reich. Seit dem Ende des Völkermords dominiert Paul Kagame Ruandas Politik. Er war zunächst Vizepräsident und Verteidigungsminister. 2001 wurde er zum Staatspräsidenten gewählt. Eine Verfassungsänderung ermöglichte ihm 2015 die Kandidatur für eine dritte Amtszeit. Paul Kagame regiert autoritär und Kritik an seinem Führungsstil wird bestraft. Zensur steht an der Tagesordnung und Oppositionelle werden verhaftet. Helmut Spitzer beschreibt, wie er die Veränderungen in den letzten Jahren in Ruanda erlebt hat.
Ich beschäftige mich mit Ruanda ja schon seit 1994, seit dem Völkermord. War 2004, 10 Jahre nach dem Völkermord, das erste Mal im Land und heuer, glaube ich, das 10. Mal. Ich konnte sehr viele Veränderungen beobachten und habe insgesamt ein sehr ambivalentes Bild von Ruanda. Also zum einen muss man einfach sagen, dass die Regierung zum Teil Vorbildliches geleistet hat. Also angesichts totaler Zerstörung das Land wieder aufgebaut hat, zur Armutsbekämpfung beigetragen hat, geschaut, dass Überlebende des Völkermordes gemeinsam mit den Tätern weiterhin zusammenleben können. Also da ist tatsächlich sehr viel Positives passiert. Und auf der anderen Seite hat sich, so würde ich das zumindest einschätzen, die Regierung sehr stark in ein autokratisches System hinentwickelt, sodass halt die meisten Strategien, die dort jetzt umgesetzt werden, einem Top-Down-Prinzip folgen und die Bevölkerung größtenteils außen vor gelassen wird. Also mein Gefühl ist einfach, dass Ruanda so schnell unterwegs ist, auf so einem Fortschrittstempo verschrieben hat, dass die Bevölkerung kaum mitkommt. Und das sieht man vor allem an der großen Kluft zwischen Kigali, der Hauptstadt, und wie das Land beschieden ist und wie es den Menschen in den ländlichen Regionen geht. Man sieht es auch in den Publikationen zu unserem Projekt Prosovo, wo diese sogenannten Homegrown Solutions der ruandischen Regierung eher sehr unkritisch aufgegriffen werden und dann halt sozusagen in das Interventionsspektrum von sozialer Arbeit eingebaut werden. Ich habe jetzt erst im Nachhinein erfahren, dass auch diese Konferenz unter sehr schwierigen politischen Bedingungen stattgefunden hat. Um ein Beispiel zu nennen, die Kollegin hat mir vor kurzem erzählt, dass sämtliche Videoaufnahmen, die während unserer Konferenz gemacht wurden, von politisch Verantwortlichen angeschaut worden sind. Und da gab es mehrere kritische Nachfragen, wie das eine oder das andere gemeint ist. Und da sieht man einfach, dass soziale Arbeit in Ruanda einen sehr schwierigen Stand hat, dass man da sehr aufpassen muss, wenn man zum Beispiel etwas sagt, was jetzt kritisch gegenüber der Regierung ist. Ich denke einmal, dass die Kolleginnen und Kollegen in Ruanda es sehr schwer haben aus der sozialen Arbeit. Soziale Arbeit ist ja eine Menschenrechtsprofession, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt, für soziale Inklusion. Und das unter den Bedingungen eines autoritären Staates zu praktizieren, ist schwierig und ein täglicher Balanceakt.
Kagame bestimmt auch die Art und Weise, wie dem Völkermord in Ruanda gedacht wird. Seit 2008 darf nur noch vom Genozid gegen die Tutsi gesprochen werden. Es wird verschwiegen, dass auch Hutu getötet wurden und dass die ruandische Patriotische Front unter Kagame ebenfalls Gewaltverbrechen an der Bevölkerung verübt hatte. 2013 hat die Regierung die Kampagne »Ich bin Ruanda« lanciert, um das ruandische Nationalgefühl und die nationale Einheit zu stärken. Susan McGrath, beschreibt ihre Eindrücke von der komplexen Situation in Ruanda.
Unity, that's just what the president has said. You know, we're only one, we're all the same. But my sense is when you scratch the surface, of course, that's not true. And it's not true anywhere, you know. There's no one Canadian.
Es gibt diese Kampagne, ich bin Ruanda. Das, was der Präsident sagt. Wir sind eins, wir sind alle gleich. Aber mein Eindruck ist, dass das, wenn man an der Oberfläche kratzt, nicht stimmt. Das stimmt nirgends. Ich bin aus Kanada und es gibt auch bei uns nicht einen Kanadier oder eine Kanadierin. Aber es geht darum, dass die Leute lernen, miteinander umzugehen. Es gibt Fotos von Leuten Arm in Arm und das bringt das Gefühl von gegenseitiger Sorge und Verantwortung zum Ausdruck. Aber natürlich darf man nicht vergessen, dass in Ruanda ein Genozid stattfand. Mein Eindruck ist, dass es ein sehr großes Engagement gibt. Ich bin immer wieder sehr überrascht, wie hart meine Kollegen und Kolleginnen hier arbeiten. Und sie sehen die Sozialarbeit als eine Antwort, um mit den Konsequenzen des Genozids umzugehen. Dieses Gemeinschaftsgefühl ist wirklich sehr stark. Und sie wissen, sie sind darin zusammen und sie können nur gemeinsam herauskommen. Ich denke, wir müssen hoffnungsvoll sein. Sicher gibt es Spannungen und man muss vorsichtig sein. Aber gerade auf der lokalen Ebene scheint es viele Kooperationen und Initiativen zu geben.
I mean, you have to be hopeful. Certainly there are tensions, I think, but people are very careful. And out in the community, there seems to be mainly a lot of collaboration and cooperation going on.
You can come to take a